Christoph Prigardien mit Andrea Frese am Klavier und der Kamerater Musiker Limburg waren das, mit Franz Schuberts Liedbearbeitung von Schillers Ode an die Freude. Die hat Schubert 1815 komponiert, 30 Jahre nachdem Schiller sie geschrieben hat und 9 Jahre vor der Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie. Freude, schöner Götterfunken, heißt es da. Und Schillers aufklärerisch vorrevolutionäres Bild der göttlichen Funken, die alle Menschen erhellen und zu gleichberechtigten Geschwistern zusammenschweißen, hat zahlreiche Künstler und Denker inspiriert. Ein Bild, das tief in unserem Metaphernvorrat herumfunkt. Aber nicht nur Götter können Funken schlagen, sondern auch die Menschen selbst, mittels Elektrizität. Die Tatsache, dass Ströme zwischen Körpern fließen und dass sie sogar sichtbar Funken schlagen können, elektrisierte im 18. Jahrhundert Wissenschaftler ebenso wie Künstler. Vor allem die Dichter der Romantik ließen sich davon inspirieren. Warum und wie sich das in deren Werken und Arbeiten niedergeschlagen hat, das weiß der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Guten Morgen, Herr Hörisch.
Guten Morgen.
Herr Hörisch, was genau hat denn die romantischen Dichter so fasziniert an Elektrizität und Funkenschlag?
Fasziniert hat die Romantiker der eigentümliche Umstand, dass das eigentlich Menschliche, erregt zu sein, erotisch erregt zu sein, der Liebesfunke ist übergesprungen. Ich fühle ein ganz großes Licht, das in mir aufgeht. Ich werde ein Genie, das göttliche Schöpfungen hervorbringt. Dass man das zur selben Zeit anfängt, auch technisch schalten zu können. Wir haben um 1800 das Phänomen des tierischen Magnetismus. Man geht eben davon aus, dass Menschen elektrisiert sein können, wenn ihre Haut oder ihre Haare sich berühren. Aber man ist eben auch an der Schwelle, wo der Ingenieur dem Genie beistehen kann und sagen kann, aha, was du, lieber Schiller, dir als Poesie über Götterfunken ausschreiben lässt, das kann ich als Ingenieur wirklich buchstäblich schalten. Ich kann mit Funken dafür sorgen, dass elektrische Ströme fließen. Das ist zwar um 1830, 40, bei der Hochzeit der späten Romantik, noch nicht so weit, aber man kann davon präzise träumen.
Ja, das ist eine ganz eigenwillige Verbindung auch von Wissenschaft und Poesie. Also irgendwie ist das so eine Art wissenschaftlich begründbare und begründete Metapher auf eigentlich. Kann man das so sagen? Also ja, der Funke.
Also im Slang der Systemtheorie würde man sagen, dass die Systeme Wissenschaft und Poesie sich einigermaßen gut ausdifferenzieren. Und bei aller großen Achtung vor Goethe wird man eben sagen müssen, dass man als Zeitgenosse schon feststellen kann, Goethe, der große Poet, hat Unrecht, wenn er in die Naturwissenschaften reinfuscht. Newton hat die bessere Theorie der Ströme, des Lichts und so weiter. Also die Literatur kann sich eben auch Auge in Auge in der Konkurrenz zur Wissenschaft blamieren. Und gerade deshalb suchen die Romantiker neue Konstellationen zwischen Technik und Wissenschaft auf der einen Seite und dem Genialen, dem Menschlichen, dem Ästhetischen auf der anderen Seite. Und dann kommt eben das zustande, was für die riesengroße Konjunktur der Funken in der romantischen Literatur bei Eichendorff, bei Jean-Paul, übrigens auch bei der Droste Hülshoff und vor allen Dingen eben bei E.T.A. Hoffmann sorgt.
Ja, es gab im 18. Jahrhundert regelrechte Schauexperimente mit elektrischen Phänomenen. Also die Wissenschaft hat da irgendwie sozusagen die Grundlage geliefert, für die Möglichkeit, ein bisschen auszubrechen aus dem Regulären. Der Funke ist auf einmal was, was irgendwie so ganz neue Energien freisetzt. Die Venus Electrificata, das ist so ein ganz spektakuläres Schauexperiment gewesen. Eine Frau wird elektrisch aufgeladen und ein Mann nähert sich ihr und will sie küssen und es gibt einen Spannungsbogen, der dann durch die Luft knistert und knattert. Das hat E.T.A. Hoffmann ziemlich beeindruckt offenbar. Der hat es gesehen, ne?
Ja, und die Frechheit läuft ja sozusagen permanent mit. Das Allerromantischste, das Allerunverwechselbare, diese einmalige Liebe und so weiter, die wird auf einmal technisch haltbar. Mhm. Man muss sich die Frechheit vorstellen, dass dann eben wirklich die Liebe selbst technifiziert wird. Das ist eine ziemlich ruchlose Angelegenheit, aber wie alles Ruchlose eben auch sehr faszinierend. Man kann dann umgekehrt wieder umso stärker einen auf Naturromantik machen. Es funkeln auf mich alle Sterne bei Eichendorff in der schönen Fremde mit glühendem Liebe. Liebesblick und so weiter. Also man kann das ganze alte romantische Register natürlich umso stärker nochmal ausspielen, je stärker die Ingenieure wirklich zu schalten versuchen, was die Genies sich ausgedacht haben.
Bei Hoffmann sind es immer die Frauen, die aktiv elektrisieren, während die Männer eher so ein bisschen elektrisiert werden. Das ist auch so ein bisschen so eine Männerfantasie, die irgendwie so ein bisschen heute zum Begriff der Femme Fatale irgendwie reicht, oder?
Ja, es ist in der Tat so, dass die Automate in dieser wunderbaren Erzählung der Sandmann von E.T.A. Hoffmann, dass die eben nüchterner ist. Die Romantikerin sagt immer nur ach, 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 ist aber eben wirklich eine Maschine. Und der eigentlich romantische, sentimentale, also mit allen weiblichen Attributen versehene, ist der Nathanael. Mhm. Also der Strom der Liebe sorgt eben auch dafür, dass das Gender-Setting, wie wir heute neudeutsch sagen würden, in der Romantik eben wirklich neu gemacht wird. Die Frauen werden nüchterner, die Männer werden durchgeknallter. Und ab und an geht dieses Durchgeknallte, der Funke knallt durch, mhm, eben in den technischen Bereich, und die Männer werden größenwahnsinnig, mhm, und wollen dann eben, was weiß ich nicht, was die Venus selbst elektrifizieren und verfügbar, ja, machen.
Jetzt wollte Hoffmann, eigentlich ist ganz spannend, der wollte irgendwie ja nicht nur sozusagen, in dessen Erzählungen tauchen überall auch Schläge und Funken auf, aber er hat auch gesagt, er wollte auch sein Publikum elektrisieren. Im Goldenen Topf schreibt er, dass er eben die Geschehnisse, die Lesenden wie einen elektrischen Schlag durchfahren sollten, damit ihre Fiebern und Nerven erzittern. Das ist auch so eine Überwältigung. Auf einmal sozusagen wird der Funke oder die Elektrizität oder das, was da drin steckt, auch als ästhetisches Prinzip zur Überwältigung angewendet, oder?
Ja, es ist ein ästhetisches Prinzip, es ist ein technisches Prinzip, mhm, übrigens ja auch ein religiöses Prinzip. Ich erinnere an die großartige Deckengemälde-Darstellung der Erschaffung Adams durch Michelangelo, mhm, wo ja auch der Funke überspringt. Wir wollen, ja, nicht vergessen, Freude schöner Götterfunken, dass wir eben bei dem Funken was Religiöses haben, die Sterne aus den himmlischen Höhen funken hernieder. Wir haben was Erotisches, der Funke zwischen zwei Liebenden springt über. Und die ästhetischen Genies wollen eben dafür sorgen, dass den Leuten, die sie lesen, ein Licht aufgeht. Dass der Funke überspringt, mhm, dass sie sich ästhetisch enthusiasmieren lassen. Das ist in der Tat das große romantische Programm. Hinzu kommt dann noch das revolutionäre Programm, dass der Funke der Empörung überspringt in der Französischen Revolution von 1789, von 1830 und dann eben 1848 europaweit. Mhm. Immer wieder diese Metapher vom großen revolutionären Funken, der dafür sorgt, dass die alte Ordnung in einem riesengroßen Feuer untergeht. Was wirklich irre ist, mich fasziniert immer, wenn aus ganz verschiedenen Bereichen, also Religion, Technik, Sex und so weiter, eine und dieselbe Metapher reinreicht. Nicht? Das ist wirklich irre. Das ist gar nicht so häufig der Fall. Viele Metaphern sind an eine bestimmte Sphäre gebunden. Also man, ja, kann mit Kochmetaphern eigentlich relativ wenig anfangen im erotischen Bereich oder so. Nicht? Aber für den Funken gilt das eben.
Ja, der Funke birgt eine enorme Kraft. Und Sie haben eben schon angesprochen, auch dieses Lebenserwecken. Das wird dann in der Romantik beispielsweise jetzt in den Horrorgeschichten Mary Shelley, Frankenstein, wo dann ein Lebewesen durch Strom erweckt wird, der Frankenstein irgendwie auch ziemlich düster und gefährlich, oder?
Ja, die Geister, die wir gerufen haben, werden wir nicht wieder los. Am eindringlichsten vielleicht neben dem Frankenstein-Roman von 1818, Goethes Faust II, der ja dann eben doch 20 Jahre später ist. Da hat Goethe nach Frankenstein rübergeschielt auf eine kluge Frau, die eben diese großartige elektrisierende Technikfantasie hat. Und Goethe macht dann eben die Homunculus-Szene draus. Und auch der Homunculus in seiner kleinen Fiole muss eben einfach als Kunstprodukt belebt werden. Und auch dazu braucht es eben Energie. Und das ist die große, große Frage, vor der in der Homunculus-Szene alle stehen, der Famulus Wagner und Faust selbst. Auf einmal reißt's und blitzt's und funkelt und der Homunculus bewegt sich tatsächlich, der Funke ist übergesprungen.
Ja, der Funke ist übergesprungen. Funken können inspirieren, können aber auch dann gefährlich sein und in der Literatur eine ganze Menge anrichten, sagt der Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.